Also, ihr braucht euch gar nicht genieren für das Ganze hier. Ich bin ja auch Gemeindegründer. Und kleine Anekdote, der allererste Gottesdienst, den wir als FEG München Ost hatten, den hatten wir auch, also wir waren 11 Leute und wir hatten einen identischen Notenständer wie den, so sowas hier. Und der ist unter der Wucht meiner Bibel auseinandergeklappt. Allererster Gottesdienst, bam. Erstmal auseinandergefallen, hab natürlich auch nicht das kleinste Schwert, sondern eine richtige so Zweihänder-Bibel. Und das Witzige war, eine Familie da, die quasi im Gründungsteam dabei war, die hat es gesehen und hat gleich die Not erkannt. Und die Woche darauf hat mir eine mobile Holzklappkanzel selbst geschreinert, richtig cool, so zum Aufklappen, Brett oben drauf. Und die benutzen wir noch heute als Kanzel in unserer Gemeinde. Auch jetzt 10 Jahre später, oh, das ist ein bisschen. Ja, weißt du was, ist egal. Genau dieses Problem hatte ich das letzte Mal auch. Die Bibel macht schon Kraft. Aber ihr könnt eure Bibeln aufschlagen und einfach schauen, dass das, was ich sage, auch wirklich in der Bibel steht. Wir sind jetzt im Jahre 2025 angekommen. Ihr habt euch das Ziel gesteckt, eine Gemeinde zu gründen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber. So, der Hauptschock des Jahres, den ich vernommen habe, ist, die meisten sagen, es ist alles einfach unfassbar teurer geworden, gell? Also wirklich überall Versicherung, zack, 80% und hier und da und alles ist so teuer und viele waren am Meckern, ich inbegriffen, Mensch, oh, das Leben, es wird einfach immer teurer. Und das stimmt schon so, dass das Leben teurer wird, aber wenn man darunter jammert, dass man nicht genug hat, liegt es nicht immer nur daran, dass alle anderen alles teurer machen. Das liegt auch ganz oft daran, dass man selbst vielleicht gar nicht so weise wirtschaftet. Und ich gebe euch einfach mal nur so einen Tipp. Ihr habt vielleicht schon mal von der Firma Nvidia gehört. Das ist momentan börsentechnisch so das Top-Unternehmen weltweit. So ein Tech-Konzern, wie auch immer. Wenn ihr vor 25 Jahren angefangen hättet, 100 Euro in diese Firma zu investieren, jeden Monat, wisst ihr, was ihr heute wärt? Millionäre. Und das ist einfach so ein Beispiel, wo man sieht, wenn man langfristig voraus investiert, dann siehst du meistens noch nicht sofort den Ertrag. Ne? Der Sämann geht nicht raus, sät aus und am nächsten Tag, bam, das Feld ist aufgewachsen. Aber wenn er fleißig sät und wenn er seine Arbeit macht und über Zeit hinweg geduldig ist, dann darf er sehen, dass sich auch wirklich der Reichtum mehrt. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist hier los? Was lädt Philipp hier für so einen knallharten Kapitalisten ein, der uns jetzt hier was über Wirtschaftslehre predigt. Was ich euch sag, ist ein völlig biblisches Prinzip. Also wenn ihr jetzt hier so eine Kapitalismuskritik bringen wollt, da könnt ihr Jesus kritisieren, denn Jesus bringt mal so ein Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Kennt ihr, gell? Und in diesem Gleichnis, da geht es darum, dass da ein wohlhabender Mann ist und er hat Knechte und er gibt den Knechten verschiedene Talente und dem einen fünf, dem anderen zwei und nochmal einem ein. Und dann nach einer geraumen Zeit fragt er die Knechte, was habt ihr denn eigentlich gemacht? Was ist denn so geworden aus euren Talenten? Und der mit den fünf sagt, ich habe die fünf angelehnt und ich habe auch fünf draus gemacht. Ich habe das gemehrt, was du mir gegeben hast. Ich habe sinnvoll angelegt. Der nächste sagt, ja, ich habe die zwei angelegt und ich habe zwei draus gemacht. Und dann kommt der Letzte und sagt, ja, ich habe das, was du mir gegeben hast, das habe ich vergraben. Und das habe ich schön, schön auf meinem schwäbischen Sparbuch und bloß nichts weiter mitgemacht. Und da ist nichts weiter draus geworden. Das ist nach wie vor noch das, was es mal war. Und so ein bisschen die Moral von dem Gleichnis, die Moral von der Geschichte ist, ne, Jesus tadelt nicht den zwei, der hatte die zwei Talente hatte, dass er keine fünf oder zehn draus gemacht hat oder sonst was. Er tadelt den einen, der einfach nichts draus gemacht hat. Da geht es gar nicht darum, wie viel Ertrag gekommen ist oder wie viel man bekommen hat, sondern es geht darum, ob man mit dem, was man bekommt, etwas macht, ob man investiert. Und Jesus geht es natürlich vor allen Dingen um das Reich Gottes. Er gebraucht dieses weltliche Bild eben nur als ein Bild, das für uns greifbar ist, das uns zeigt, auch im Reich Gottes kann man Gemeinde machen, damit nichts passiert, oder man kann Gemeinde machen, damit es sich über Zeit vervielfältigt und damit wirklich auch reiche Frucht entsteht. Über das hinaus, was Gott euch anvertraut. Ihr seid ein Startteam von wie viel Familien? Sechs oder so? Fünf Familien? Vier Familien. Und ihr könnt Gemeinde so ausrichten und bauen, dass das Ganze auch noch in so ausschaut. Numerisch, zahlentechnisch, aber auch geistlich. Ihr könnt alle auf dem geistlichen Stand bleiben, auf dem ihr heute seid. Und wenn ihr das tut und wenn das euer Ziel ist, dann kann ich euch sagen, dann seid ihr die mit dem einen Talent, die das vergraben. Jesus hat andere Pläne für euch und mit euch. Und vielleicht ein Vers, der uns darauf ausrichtet, auch wie wichtig das Ganze ist, wenn wir darüber nachdenken, was ist denn eigentlich die letzte Botschaft, die Jesus seiner Gemeinde mitgegeben hat? Na, was sind die großen Worte, die das Matthäusevangelium beenden, der Missionsbefehl? Die Ausrichtung seiner Gemeinde sozusagen, nachdem er Jüngerschaft mit seinen Jüngern betrieben hat, so die letzten nochmal Instruktionen. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18, es heißt, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus sagt so, okay, long story short oder neu Deutsch, Englisch, TLDR, die zu lange, ich will es gar nicht lesen, Version, Kurzversion. Predigt das Evangelium, damit Menschen sich bekehren und getauft werden. Und dann erklärt ihnen alles, was ich euch erklärt habe, damit sie mehr und mehr wie ich werden. Also, damit Menschen mit Jesus begegnen und damit Menschen mehr und mehr wie Jesus werden. So, Jesus sagt, das ist eure Kernaufgabe. Das ist das, was Kerngeschäft der Gemeinde ist. Das sollt ihr im Blick haben. Darum geht es mir für euch. So soll die Gemeinde ausgerichtet sein. Und die vielen anderen Dinge, die man so im Kopf haben kann, die sind Nebensächlichkeit. Die Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, wie können wir Gemeinde werden, die Menschen mit Jesus vertraut macht? Und die mit Jesus und diese Menschen dann aber auch mit Jesus voranführt, damit sie immer mehr diesem Jesus ähneln. Und ich habe euch einen Text ausgesucht. Ich habe es nochmal über den Haufen geschmissen heute Morgen. Das tut mir leid, aber ihr seid eine Gemeindegründung, könnt euch daran gewöhnen, dass alles ein bisschen Kraut und Rüben ist, auch bei den Predigern. Ich dachte mir ursprünglich, dass ich euch aus dem 2. Timotheus 2 Verse bringen möchte, aber ich habe doch entschieden, ich mache 2. Timotheus 1. Vor allen Dingen, ich will der Jude nicht die Verse von der Gemeindefreizeit vorwegnehmen. Nein, Scherz, aber ich dachte mir, es ist ganz interessant, weil ich möchte mit euch die einleitenden Worte des 2. Timotheusbriefs anschauen, die ersten 5 Verse. Und mein Gedanke da dahinter ist, das sind sehr unscheinbare Worte, das sind einleitende Worte. Genauso wie eine Gemeindegründung sehr unscheinbar ist, das ist die Einleitung ins Gemeindeleben. Aber schon in diesen einleitenden Worten bringt Paulus, glaube ich, sehr wichtige Dinge über Jüngerschaft uns bei, die ihr euch hoffentlich als Gemeinde mitnehmen könnt und das auch euch begleiten wird. Und vielleicht kann ich auch in der nächsten halben Stunde euch ein paar Erfahrungen mitgeben, so aus meiner Gemeindegründungszeit und auch vielleicht aus manchen Fehlern. Ja, lasst uns mal das Wort Gottes hier lesen, 2. Timotheus Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. 2. Timotheus 1, 1 bis 5. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Voller Verlangen, dich zu sehen, ein Gedenk deiner Tränen. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, und ich bin überzeugt, auch in dir. Amen. Ja, Paulus beginnt hier diesen Brief und so wie Jesus vor seiner Himmelfahrt, aber dann auch, wie wir gerade in Matthäus 28 gelesen haben, so letzte Instruktionen an seine Jünger gegeben hat, hat Paulus im 2. Timotheus auch so letzte Instruktionen an seinen Schützling, an seinen Timotheus gegeben. Und hier in diesen einleitenden Worten, uns ist natürlich klar, wenn wir das lesen, ne, das ist so ein Briefkopf, da könnte man schnell darauf kommen, dass das halt einfach nur so Palaver ist. Ne? Wir haben ja auch so unsere Formalitäten. Sehr geehrte so und so, sehr geehrte so und so. mit freundlichen Grüßen. Wir haben ja auch solche Worte, mal ganz ehrlich, ne? Wir denken nicht wirklich, wenn wir das schreiben, von größter Ehre oder sonst was. Das ist halt so unsere Briefeinleitung. Aber ich glaube, wir tun Unrecht dem Paulus, wenn wir glauben, dass er auch so diesen Brief schreibt. Er hat hier einige wirklich tiefe Gedanken am Anfang an mit verwoben, die das ganze Jüngerschaftsprinzip, das er selbst mit Timotheus gelebt hat, uns erklären. Und dazu müssen wir das, was er hier schreibt, ein Stück weit entfalten, auch aus der Lebensgeschichte von Paulus und Timotheus heraus. Lasst uns mal mit Vers 1 beginnen und mal schauen, was sagt denn Paulus über sich selbst? Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Das Erste, was Paulus uns hier mitteilt, er sagt, ich bin Apostel Christi Jesu. Ich bin ein Gesandter, ein Diener Jesu. Ich bin dazu berufen, Zeuge der Auferstehung Jesu zu sein und, wie wir dann auch im Epheserbrief lesen, Grundlage zu bilden für die Gemeinde. Nicht nur eine Ortsgemeinde, sondern die Gemeinde im Allgemeinen. Die Gemeinde, die aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und der Propheten. Also er macht hier als allererstes deutlich, das ist sozusagen meine Lebensvision, mein Lebensprinzip ist es, diese Gemeinde aufzubauen. Und dazu hat mich Gott berufen, dass ich das mache. Das mache ich nicht einfach nur, weil ich das irgendwie interessant finde oder weil ich mir so denke, das könnte man mal machen, sondern er sagt, er ist Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Und da wird erstmal die Souveränität Gottes deutlich. Wenn wir die Geschichte von Paulus kennen, dann wissen wir, der hatte anfangs eigentlich anderes im Blick. Ursprünglich wollte er mal die Gemeinde Gottes vernichten, ausrotten. Und dann kommt Jesus und tritt sich ihm in den Weg oder stellt sich ihm in den Weg und offenbart seine Herrlichkeit. Und Paulus bricht zusammen vor diesem allmächtigen Herrn und er stellt fest, na, er wollte die Gemeinde überwinden sozusagen. Und dann wurde er vom Christus dieser Gemeinde überwunden. Und der Christenverfolger wird dann zum Christusnachfolger und der Jüngermörder wird zum Jüngermacher durch Gottes Willen. Und in dieser Aussage steckt aber noch was anderes drin. Paulus bekennt hier nicht nur, hey Leute, Gott hat das alles hier gemacht, mein Leben ist sozusagen sein Werk, weil er es wollte. Es wird auch einfach grundsätzlich die Intention daran deutlich. Gottes Anliegen ist es, dass Gemeinde entsteht. Gottes Anliegen ist es, dass Jünger gemacht werden. Und wenn wir Gemeinde sein wollen, die Gott gefällt, dann müssen wir eine Gemeinde sein, die sich an den Willen Gottes richtet. Das ist das Einzige, was hier relevant ist. Ich weiß, jeder hat so seine persönlichen Präferenzen. Aber wichtig ist nicht, was deine Präferenzen sind, sondern was Gottes Präferenzen sind. Und das ist, dass Jüngerschaft geschieht. Und ich finde es ganz interessant, wenn ihr diese Begegnung von Paulus und Jesus nachvollzieht. In Apostelgeschichte 26, da sagt Jesus Folgendes zu Paulus. Apostelgeschichte 26, Vers 16. Paulus fällt nieder und er sagt, aber richte dich jetzt auf, Paulus, stell dich auf die Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Gottes Wille ist es, dass Jüngerschaft geschieht. Und Paulus macht deutlich, es beginnt bei diesem Gott und er ist auch derjenige, der es also der es bewirkt, der hat den Paulus souverän berufen in seiner Vollmacht. Und warum geschieht das Ganze? Was ist sozusagen dieses Ziel von Berufung und Jüngerschaft? Er sagt weiter, das alles ist nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Und dieses nach meint eigentlich eher so viel wie für oder zum Ziel der Verheißung des Lebens, die letztendlich, in anderen Worten, das Evangelium ist, wie wir Christen immer so schön sagen. Er sagt, das Ganze dient damit die Heilsbotschaft hinausgetragen wird in alle Welt. Und ich weiß schon, man neigt als einfacher Christ dazu, dass man solche Stellen liest. Und dann einfach weiterblättert, weil man sich denkt, das ist ja alles schön und gut für Paulus, aber ich bin ja kein Apostel. Ne? Keiner von uns ist Apostel. Mir ist Jesus nicht auf dem Weg nach Damaskus erschienen und hat mir gesagt, ich bin Zeuge seiner Auferstehung. Also kann ich das einfach nur lesen, zur Kenntnis nehmen und dann weiter. Falsch gedacht. Denn Paulus schreibt an die Gemeinde, in der Timotheus interessanterweise später Pastor war, in Epheser 4, was ganz Interessantes über die Aufgabe oder die Beziehung zwischen Apostel und Nicht-Apostel, sondern normalen Christen. Schaut mal, was Paulus sagt in Epheser 4, 11 bis 13. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen. Wofür sollen die Heiligen ausgerüstet werden? Damit sie das Werk des Dienstes vollbringen zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen menschlichen Reife, zum Vollmaß der Fülle in Christus. Also Paulus sagt, ich bin ausgesandt, nicht um für euch den Job zu tun, sondern um euch sozusagen die Instruktion zu geben, damit ihr den Job tut. Darum gibt es Apostel. Deswegen hat er die am Anfang gegeben. Und dann sagt er, geht es eigentlich weiter darum, damit jeder in der Gemeinde zugerüstet wird. Das ist ganz interessant, damit der ganze Leib Erbauung erfährt. Ne? Wir kennen ja auch dieses Bild, das an anderer Stelle gebraucht von den verschiedenen Gliedmaßen, die alle ihren Platz und ihren Ort haben. Und wenn wir das jetzt zusammennehmen, dann verstehen wir, deine Aufgabe als was auch immer du bist, Fuß, Nase, Ohr, suchst dir aus, ist ganz egal, wie das jetzt ganz konkret in der Gemeinde am besten eingesetzt wird und welche Gaben und Fähigkeiten du hast konkret. Das übergeordnete Prinzip ist, dein Platz in der Gemeinde ist in der Jüngerschaft, im Jüngermachen. Gottes Ziel ist für dich, dass du die Gemeinde erbaust, dass du das Werk des Dienstes vollbringst, wofür er nur die Grundlage mitgelegt hat. Und das Kapitel weiter später, Vers 16, da sagt er weiter, aus ihm, aus Jesus wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jede Unterstützung der einzelnen Gelenke, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Jeder von euch hat seinen Platz in der Jüngerschaft. Und ich sage das hier und drehe auch 10 Kreise drumherum, nicht nur, weil es das Kernding im Christsein überhaupt ist, sondern weil ich auch glaube, das ist die eine Kernaufgabe, die wir uns so oft einfach überhaupt nicht mehr im Kopf selbst bewusst machen. Ich habe einmal eine Predigt gehört von nicht allzu langer Zeit, und ich kann mich an kaum mehr was von dieser Predigt erinnern, ich bin ehrlich, so geht's meist, also selbst mir als Prediger geht's so, dass ich mir von Predigten kaum was mitnehme, aber eine Botschaft ist mir hängen geblieben, ein Vers, und der ist mir wie ein Dolch ins Herz oder ein Pfeil ins Herz gedrungen. Der Pastor hat sich hingestellt und hat diese Jüngerschaftsworte gelesen und er sagt, ihm ist das erste Mal bewusst geworden oder diese Angst vor Augen gekommen, was ist eigentlich, wenn ich mein Leben als Christ lebe und keinen einzigen Jünger während meiner ganzen Lebenszeit gemacht habe? Und dann dachte er sich weiter, und halt mal, ich bin ja Pastor, was ist, wenn ich nicht nur selbst keinen Jünger gemacht habe oder irgendwie in der Jüngerschaft vorangebracht habe, sondern was ist, wenn wir eine Gemeinde sind voller Leute, die in ihrem Leben nie über Jüngerschaft nachgedacht haben, nie sich in andere investiert haben, damit die auferbaut werden, Jesus begegnen und Jesus ähnlicher werden? Und es ist ihm so ins Herz gedrungen, dass er gesagt hat, es ist sein Gebetsanliegen Nummer 1 geworden, dass er ein Werkzeug in der Jüngerschaft sein darf und dass die ganze Gemeinde wirklich Jüngerschaft betreibt. Er hat gesagt, er will nicht Pastor einer Gemeinde sein von Leuten, die alles als ihre Aufgabe verstehen, als die Jüngerschaft. Genau, das ist unsere Kernaufgabe, ja? Wir sehen es im Missionsbefehl, wir sehen es im übergeordneten Prinzip und wir sehen, Paulus macht es hier auch deutlich am Anfang vom Timotheusbrief, wo er jetzt seinen Schützling nochmal ausrichtet. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Background. Das ist Paulus. Wer ist eigentlich Timotheus? Na, von Paulus wissen wir die meisten ja schon einiges, na, liest er ja immer wieder, großer Apostel. Aber was wissen wir eigentlich von Timotheus und wie kommen Paulus und Timotheus zusammen? Schaut mal mit mir in Vers 2. Vers 2. Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Da wir ja schon einiges über Paulus wissen, im Normalfall wissen wir, dass Paulus ehelos war. Jetzt stellt sich die Frage, ist Timotheus so ein Kind, was aus Versehen geschehen ist auf seiner Missionsreise? Natürlich nicht. Timotheus ist nicht das leibliche Kind von Paulus. Timotheus ist ein Christ. Ein junger Mann, den Paulus in einer Gemeinde kennengelernt hat, als er gerade so auf Missionsreise war in der Türkei. Und von dieser ersten Begegnung mit Timotheus möchte ich euch einmal berichten. Und zwar in Apostelgeschichte 16. Da sehen wir Folgendes. Da schreibt der Apostel, da schreibt Lukas über Paulus. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein junger Mann mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis vor den Geschwistern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm auszog. Punkt, Punkt, Punkt. Mal nur bis dahin. Also Paulus ist auf Missionsreise und in dieser Missionsreise hat er auch Kontakt dann mit verschiedenen christlichen Gemeinden gehabt. Manche hat er gegründet, manche hat er da auch besucht. Und da war er in der Türkei und in dieser Gemeinde ist er einem jungen Fratzen begegnet, der ihm ins Auge gestochen ist. Und er ist ihm ins Auge gestochen wegen nur einer Sache. Die ganze Gemeinde berichtet von diesem jungen Mann, der hat ein gutes Zeugnis. Das heißt, der ist on fire for Jesus. Der liebt Jesus. Der brennt für Jesus. Und das ist das Einzige, was uns hier groß über den berichtet wird. Ja, uns wird noch gesagt, Mutter, Vater, griechische Vater, jüdische Mutter. Aber wir wissen nichts über seine Persönlichkeit oder sonst was. So, die eine wichtige Information über ihn ist, dass er Jesus liebt, dass er ein Zeugnis in der Gemeinde hat. Das ist so, der fällt auf. Der fällt auf. Er kommt in die Gemeinde, er säumt nicht die Gottesdienste und er will sich einbringen, er will mehr lernen, der stellt immer noch mehr nervige Fragen, so dass man gar nicht zum Kaffee trinken danach kommt und so weiter. So einer ist es. Und weil das das Zeugnis über Timotheus ist, sagt Paulus, das ist genau das Material, was ich mitnehmen will, in das ich mich investieren will, den ich zu meinem Jünger machen will. Das heißt, Paulus nimmt nicht irgendeinen Jugendlichen, der halt irgendwie da ist und denkt sich, na gut, hier, ich brauche einen Lehrling, dann nehmen wir mal irgendeinen mit. Er hat ein Kriterium, er sucht aus, in wen er sich investiert. Und hier ist dieses Kriterium, dass es jemand ist, der eben schon ein Zeugnis hat, dessen, dass er auch wirklich nicht nur mit Jesus unterwegs ist, sondern dass er auch in Christus wachsen will und ein Werkzeug Jesus sein will. Er hat ein gutes Zeugnis in der Gemeinde, in dem wie er eben auftritt in dem, was er tut. Und es ist ganz interessant, wenn wir in den zweiten Timotheusbrief reinschauen, also viele, viele Jahre später, wo Paulus auch schon viel mit Timotheus erlebt hat, da schreibt er in Kapitel 3 von den Erfahrungen, die er selbst mit Timotheus gemacht hat. Und im Endeffekt hat sich vieles von dem bestätigt, was er vorher gehört hat. Er sagt, du aber bist meiner Lehre gefolgt, Kapitel 3, 10 und 11, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen und meinen Leiden. Paulus nennt Timotheus sein geliebtes Kind, weil er sieht, es ist ein Kind im Geiste, der brennt für Jesus und er hat ihn mitgenommen und hat viel mit Jesus zusammen erlebt. Und in 1. Korinther 4, Vers 17 erklärt er das auch nochmal. Er sagt, deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, der wird euch an alles erinnern, an den Weg in Christus. Er wird, wie ich überall auch die Gemeinden lehre, er wird euch den Weg in Christus zeigen, wie ich auch lehre. Er ist sozusagen der geistliche Apfel fällt nicht weit vom geistlichen Stamm. Er brennt für diesen gleichen Jesus. Und das, was er von mir gelernt hat, das wird er euch weitergeben. Okay, das ist also, was Paulus und Timotheus, was so deren Beziehung ist. Wir sehen hier also das Wer. Und hier möchte ich euch einfach das so als eine praktische Erfahrung aus meinen 10 Jahren Gemeindegründung mitgeben, die ich für mich gelernt habe. Ich habe gelernt, dass ich mich viel zu oft in die falschen Menschen investiert habe. Ich habe viel zu viele Ressourcen und Kraft und Zeit investiert in Menschen, die gar keinen Bock haben. Und habe viel zu wenig Zeit und Kraft in die Menschen investiert, die Bock haben, die das Zeugnis haben. Und ich denke, hier dürfen wir wirklich von Paulus das auch mit aufnehmen und lernen. Und es ist auch nicht nur was, was sich abstrakt ableitet, es ist eine Anweisung, die er Timotheus selbst im zweiten Timotheusbrief in Kapitel 2 gibt. Er sagt, und was du von mir, Vers 2, in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue selbst treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, andere zu lehren. Also Paulus hat es nicht nur praktiziert, das ist nicht nur so ein Weisheitsding, Paulus lehrt es sogar, Timotheus macht das Gleiche. So wie ich dich erspäht habe und mitgenommen habe, so macht das Gleiche. Such dir die Treuen, die Tüchtigen, in die investiere, die rüste zu, weil das wird mal selbst tragfähige Säulen werden können, in deiner Gemeinde oder vielleicht in einer neuen Gemeinde. Also das ist so das Wer. Was können wir aber aus dem Wie lernen von Paulus und Timotheus? Und das ist auch etwas, was, glaube ich, wirklich ganz praktisch schon heute anfangen kann und uns prägen sollte bis, hoffentlich bis zum Lebensende. Also wir haben gelesen in der Apostelgeschichte, dass Paulus den Timotheus mitgenommen hat. Und Timotheus war dann sozusagen an der Seite von Paulus überall auf seinen Reisen. Und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann sehen wir ja, was macht Paulus? Der geht an verschiedene Orte hin, in Synagogen, an irgendwelche Plätze, er predigt, unterredet sich bis in die Nächte hinein mit Leuten, streitet mit den Jüngern, weicht Steinen aus, die links und rechts geworfen werden. Und Timotheus sieht es alles erstmal. Also das Wie zeigt erstmal, das Erste, was passiert ist, dass der Jünger, der schaut den Meister an. Er schaut dem Meister zu. Was haben denn die Jünger gemacht, die mit Jesus unterwegs waren? Ja, die sind ihm die ganze Zeit hinterhergelaufen und haben zugeschaut, was er gemacht hat. Zwischendrin haben sie mal irgendwie eine dumme Aussage getätigt, die dann Jesus mit irgendeinem Tadel wieder korrigieren musste. Aber so ist es erstmal ganz praktisch. Jemanden mitnehmen, der einfach mal nur zuschaut, wie man das selber macht. Das ist das erste Prinzip, was Paulus macht. Aber das ist nicht alles. Also Timotheus hat jetzt nicht einfach nur jahrzehntelang zugeschaut, was Paulus gemacht hat, und dann irgendwann mal sagt Paulus, gut, und jetzt mach mal selber. Wir sehen auch aus der Beziehung von Paulus und Timotheus raus, dass er den Stück für Stück mit reingenommen hat. Am Anfang war er noch Zuschauer. Später sehen wir an verschiedenen Büchern im Neuen Testament, dass Paulus sagt, dass er mit Timotheus zusammengedient hat. Und manchmal heißt es sogar, dass Timotheus ein Co-Autor war. Ne? Im zweiten Korintherbrief am Anfang, im Philipperbrief, im Kolosserbrief. Verschiedenen Briefen sehen wir, dass am Anfang Timotheus nicht irgendwie nur noch Assistent war, sondern sozusagen Mitarbeiter von Paulus. Und geh mal mit Paulus mit und dien mal, mach mal ein bisschen. Sehen wir auch, dass Paulus sogar weiter sagt, irgendwann mal hat Timotheus nicht nur meinen Predigten zugehört, er hat selber gepredigt. Ne? Wenn ihr in 2. Korinther 1, Vers 19 mal lest, da heißt es, denn der Sohn Gottes Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Da will ich gar nicht auf die Botschaft eingehen. Was ich hier euch deutlich machen will, ist Folgendes. Paulus sagt, es wurde gepredigt durch uns. Timotheus hat gepredigt. Also Paulus hat Timotheus mitgenommen. Timotheus hat viel von den Predigten des Paulus gehört. Und dann sagt Paulus irgendwann mal, okay, Timotheus, jetzt bist du dran. Das ist jetzt mal deine Predigt. Und dann hat Timotheus gepredigt. Und dann gab es vielleicht danach ein Predigtfeedbackgespräch. Okay, Timotheus, das und das noch anders und so. Und ja, hier schon echt super exegetisch und so, aber du willst die Leute auch nicht irgendwie mit langweiligen technischen Phrasen nerven. Du musst hier noch ein bisschen bessere Illustrationen und wie auch immer, wie man das so macht in der Predigtlehre. Jeder Prediger weiß, was ich meine, wie das so funktioniert. Es ist interessant, also es fängt an, Timotheus zieht mit, dann Timotheus wird selbst in den Dienst mit hineingenommen, aber noch unter der Obhut des Paulus. Dann lesen wir in 1. Thessalonicher 3, Vers 2, und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen. Irgendwann mal war er reif genug, dass Paulus sagt, ja, Timotheus, da muss ich jetzt nicht mit, also die Reise nach Thessaloniki, das machst jetzt du mal alleine. Und dann schickt er den Timotheus hin, klare Arbeitsaufgabe, hier den Brief habe ich gekriegt, das ist momentan bei denen Sache, da brauchen sie ein bisschen Unterweisung. Und er schickt ihnen einen Brief, ich schicke euch Timotheus und der wird euch erbauen, er wird euch predigen und wird euch die Dinge weitergeben, die mir wichtig sind für euch. Und dann schickt er den aus, aber der ist nur ausgesandt, kommt dann auch irgendwann mal wieder zurück zu Paulus. Und dann gibt es vielleicht ein Nachgespräch. Hey, wie war deine Woche in Thessaloniki? Und erklärt es dann ihm so, was da, und erklärt er dem Paulus, was alles passiert ist und wie es war und so weiter. Und dann reden sie vielleicht darüber. Und irgendwann mal war Timotheus aber dann so reif und weit, dass Paulus sagt, Timotheus, du übernimmst jetzt eine Gemeinde. Da ist die Gemeinde in Ephesus, eine tolle Gemeinde. Ich liebe diese Leute. Boah, wir haben geheult, als wir uns das letzte Mal in den Armen lagen. Ihr kennt vielleicht diesen Bericht aus Apostelgeschichte. Und Timotheus wird dort Pastor in dieser Gemeinde. Und das ist der Kontext, in dem Timotheus sich befindet, auch im zweiten Timotheusbrief. Er hat so einen langen Weg mit Paulus mitgemacht, vom Zuschauer zum Mitmacher, zum Ausgesandten hin zu einem eigenständigen Lehrer. Er ist nicht mehr einfach nur Schüler, er ist jetzt selbst Lehrer geworden. Und das zeigt uns, was hier am Wie alles geschehen ist. Und ich denke, das ist so ein Prinzip, das wir uns mitnehmen dürfen und sollen. Nicht nur, dass wir uns in die richtigen Leute investieren, sondern dass wir einen Lebensweg mit ihnen gehen. Dass wir sie uns an die Brust nehmen, wie in Paulus und Timotheus, und dass wir sie Schritt für Schritt voranführen, dass wir sie nicht überfordern, nicht am ersten Tag sagen, jetzt hau eine Predigt raus, Kollege. Aber auch nicht unterfordern, sondern auch fördern, wirklich voranbringen. Jetzt trau dich mal, Timotheus. Beim Timotheus sehen wir an manchen Stellen, dass er auch vielleicht den Hang zur Ängstlichkeit hatte. Und das kennt ihr vielleicht auch von euch oder auch vor allen Dingen von den jungen Leuten. Wenn einer Angst hat, dann sollte nicht die Reaktion sein, alles klar, dann machen wir es nicht, sondern dann sollte die Reaktion sein, hey, ich pack dich hier an der Schulter, ich bin bei dir, du hier, spür meine Hand, ich bin da, wir machen das jetzt gemeinsam. Und man baut die Ängste ab und schaut, dass man jemanden fördert. Nicht überfordert, aber fördert. Okay, das ist, was wir jetzt mal hier so aus dieser Beziehung sehen. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt da beleuchten, wenn wir mal die Verse 2 bis 4 im Stück lesen, da gibt es noch was anderes Interessantes im Punkto Jüngerschaft. Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn, ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, ein Gedenk deiner Tränen, um mit Freuden erfüllt zu werden. Diese Grußworte, die Paulus hier an Timotheus richtet, die sind extremst emotional. Also schon allein die Begrifflichkeit, mein geliebtes Kind. Und dann auch zu sagen, ich danke Gott so sehr für dich. Unablässig bete ich für dich. Ich gedenke deiner Tag und Nacht in meinen Gebeten. Und jetzt, wenn es darum geht, dich wiederzusehen, oder wenn ich an dich denke, dann ist es nicht so, oh, boah, hoffentlich muss ich den nie wiedersehen. Ich bin voller Verlangen, dich zu sehen. Und ich denke noch an die Tränen unserer letzten Umarmung damals, als du panische Angst hattest jetzt hier in Ephesus und wie auch immer und so. Und ich gesagt, hey, mach dir mal kein Ding. Christus ist mit dir. Jesus macht es schon. Er hat mich auch begleitet. Er hat uns zusammen begleitet. Und du wirst es auch hier sehen. Jüngerschaft ist nicht einfach nur technische, inhaltsreiche Weitergabe. Es ist das Teilen vom Leben. Und ich glaube, es geht gar nicht anders als Kinder Gottes, wenn man miteinander das Leben teilt, dass man zusammenwächst. Es ist doch immer wieder dieses Bild der Gemeinde, dass sie eine Familie ist, das Haus Gottes, die Familie Gottes. Und wie eng und innig wachsen Familien, normale Familien schon zusammen, dadurch, dass sie eben Familie sind. Aber das Gleiche ist eben auch in der Jüngerschaft. Wenn wir sie ernst nehmen und wenn wir uns da investieren, dann werden wir feststellen, ja, wir rüsten nicht nur Leute aus wie in einem Unternehmen, die dann irgendeine Abteilung leiten können. Das ist wirklich eine Vater-Mutter-Kind-Beziehung. Das ist so, ich liebe dieses Kind und ich investiere mich in das. Und hier möchte ich mal von der Frucht von Philipp und mir, unserem gemeinsamen Sohn, berichten. Das heißt, Philipp und ich haben Jungschar zusammen gemacht oder halt Jugendkreis in Stuttgart an der Bibelschule oder in Ostfildern. Und da gab es so einen kleinen Wuschelkopf, den Domme. Und ich kann gar nicht so viel über den sagen zu dieser Zeit damals, als er war im Prinzip einer der kleinsten und der jüngsten und er hat einfach so einen Wuschelkopf gehabt. Und dann, ne, ich bin aus Stuttgart weg, war dann viele Jahre in München und irgendwann mal habe ich den Dominik wieder getroffen und da war der dann mittlerweile schon stand er im Begriff Theologie zu studieren an der FTH Gießen. Und ich dachte mir so, Dominik, was ist aus dir geworden? So. Und nicht nur, dass er irgendwie im Begriff stand, Theologie zu studieren, und ich will mich jetzt nicht dessen rühmen, dass das mein oder Philipps Werk war, da hat Jesus ganz viel gemacht, aber der war theologisch halt genau auf der richtigen Spur. Und ich war so begeistert, dass das so ein junger, brennender Bruder war, so Auslegungspredigten, Christus in der ganzen Schrift finden und all diese Dinge, die wir versucht haben, an den Jugendkreis auch irgendwie ranzubringen, zu sehen, das hat Frucht gebracht irgendwo auch. Also ich hoffe mal, dass wir auch ein kleines Senfkörnchen beigetragen haben dazu. Vielleicht hat Gott es auch durch ganz andere Leute machen müssen. Okay, then so be it. Aber ich will euch, was ich euch sagen will, ist diese Emotion der Freude, die ich gespürt habe, zu sehen, dass da jemand ist, in den man sich Jahre vor investiert hat und man begegnet ihm Jahre später. Und es ist einfach was Tolles aus ihm geworden. Der ist reif, erwachsen, mündig geworden. Die werden so schnell groß. Was soll ich sagen? Das ist eine Riesenfreude. Und ich glaube, auch das sollten wir in der Jüngerschaft sehen, dass es wirklich ein Prinzip ist, ein Geschenk. Ich will ein paar so praktische Dinge daraus ableiten. Ich glaube, aus meiner Gemeindeerfahrung, wenn ich heute noch mal was anders machen könnte, ich würde mich mehr darum bemühen, dafür zu sorgen, dass die Gemeinde nicht programmatisch wird, sondern dass das tagtäglich Programm wird, über Jüngerschaft zu reden und das den Leuten ins Gewissen zu sprechen. Ich habe Gemeinde gegründet mit diesem Ziel. Wir wollen keine, ja, ihr kennt vielleicht dieses Buch, The Trellis and the Vine, Spalier und Weinstock auf Deutsch. Ich will keine Spaliergemeinde sein und so. Wir wollen eine Weinstockgemeinde sein. Und ich habe diese Ambition gehabt, aber ich habe mich nicht wirklich darum gekümmert. Und so größer die Gemeinde wird, desto mehr merkst du, dass man automatisch in so ein strukturelles Gemeindeleben hineinwächst und Gemeinde sich stark nur noch über Programm orientiert. Und nur noch über dieses Treffen, jenes Treffen, Gottesdienst, Bibelstunde. Und man hat nur noch dieses ganze Programmatische. Dann machst du den Jugendkreis, dann machst du die Jungschar, dann gibt es einen Seniorenkreis und du hast nur noch diese ganze programmatischen Strukturen. Und da geschieht ja auch teilweise Jüngerschaft. Aber ich glaube, jetzt, wo das uns so bewusst geworden ist und wo wir versuchen, dem gegenzusteuern, ist es sehr schwierig, jetzt die Gemeinde auch wieder aus diesem Programmatischen rauszukriegen und mehr ihnen deutlich zu machen, hey, schau doch mal mehr, dass du dir eine Person aussuchst, mit der du vielleicht dich einmal in der Woche triffst, zwei zum Bibel zu lesen und über Themen des Lebens zu reden. Da geht es ja auch nicht nur darum, dass die Leute theologisch reifen, sondern dass man auch am Leben Anteil hat. Ja, auch vielleicht über seine Kämpfe, Struggles, Probleme spricht. Ne, wenn ihr zum Beispiel in Titus 2 reinschaut, da gibt es ja diese praktische Belehrung, was ist das, Verse 4 bis 8 oder so? Wo sind die Bibelkenner unter euch? Na, wo quasi ja auch gesagt wird, na, wie die Alten sich verhalten sollen, die Jungen, und da heißt es, dass die älteren Frauen die Jüngeren anweisen sollen, wie sie ihre Männer lieben können. Und ich impliziere das jetzt einfach mal, dass wir auch daraus ableiten können, dass es vernünftig ist, wenn ältere Männer den jüngeren Männern beibringen, was es bedeutet, eine Familie auch wirklich mit Verantwortung zu führen und die Frauen zu lieben, bis in den Tod und sie zu waschen im Wasserbad des Wortes und was nicht alles andere an schönen Stellen geschrieben wird. Und das sollte eigentlich unser Ziel sein in der Praxis, uns miteinander zu treffen, das Leben zu teilen, über unsere Leben zu sprechen, unsere Probleme vielleicht auch aufzuarbeiten, auch aus den eigenen Problemen zu berichten. Vielleicht damit verbunden auch nicht nur diesen Vorschlag, schaut, dass ihr vielleicht sowas etabliert, One-on-One Bible Study oder so. Auch was anderes, was mir viel geholfen hat, ist, einen Einblick bekommen zu dürfen als junger Mensch in Familien. Gerade auch für euch Familien, wenn ihr an die Singles und so denkt, die ja in eurer Welt nicht leben und das Ganze alles nicht sehen und tagtäglich erleben, was ihr habt. Es ist ein großes Geschenk, wenn ihr eine gottesfürchtige Familie seid, wenn ihr jemanden mit hineinnimmt in euren Familienalltag. Und wenn die nicht nur hören dürfen von den Alten, wie es, was es bedeutet, Frau zu lieben oder Kinder zu lieben oder sonst was, sondern wenn sie das auch sehen dürfen. Wie macht die Familie das denn eigentlich? Für mich zum Beispiel war, das ist immer so ein Zeugnis, das ich gebe. Es gibt eine Familie aus Australien, die eine Zeit lang in München gewohnt hat und die habe ich früher immer wieder besucht. Die Clarks, du kennst sie wahrscheinlich. Und was mich total begeistert hat, war damals bei Familie Clark, zu sein und zu sehen, wie die Tischandachten machen. Ne, sowas ist ja eh schon sehr selten geworden. Vielleicht auch so ein Thema, ne, Jüngerschaft, ne, der Pastor predigt in der Kirche, was muss ich das als Familienvater noch machen? Gottes Wort sieht es ein bisschen anders. Die geistliche Verantwortung liegt bei den Vätern. Und einfach nur zu sehen, wie die Familie zusammen am Tisch sitzt und versucht in sehr einfacher Weise mit den Kindern irgendwie einfach nur ein Bibelwort zu besprechen. Das hat mich geprägt. Das war für mich so, ja, so sollte das sein. Und deswegen eben gelebte Jüngerschaft, praktische Jüngerschaft, nimmt Leute in eure Familien mit hinein und zeigt ihnen, wie ihr lebt, so wie Paulus es im Timotheus gezeigt hat. Ich möchte auf den letzten Vers kommen und da einen anderen Aspekt ansprechen, da will ich gar nicht so viel zu sagen, und zwar Vers 5. Paulus sagt, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Timotheus kommt aus einer gläubigen Familie. Und ich denke, es ist vernünftig anzunehmen, dass das, was Paulus damals in Timotheus gesehen hat, in der Gemeinde, in was er gehört hat, dieses Zeugnis, das war maßgeblich die Frucht einer gläubigen Mutter und einer gläubigen Oma, die sich in ihren Sohnemann investiert haben. Charles Haddon Spurgeon, der Prince of Preachers, der hat einmal gesagt, unermesslich ist der Wert einer gottesfürchtigen Mutter für ihre Familie. Und Spurgeon berichtet ja selbst, wie er maßgeblich auch geprägt wurde durch seine Mutter, durch ihre Gebete und ihre heimischen Predigten, die ihn im Nachhinein dann mit dazu geführt haben, auch selbst wirklich gläubig zu werden. Ja, auch eine Zeit lang als junger Mann rebelliert, aber ist dadurch gläubig geworden. Ein anderes Beispiel, das fand ich auch interessant. Wer von euch hat schon mal von G. Campbell Morgan gehört? Das war Dr. Martin Lloyd-Jones, habt ihr schon mal gehört? G. Campbell Morgan war sozusagen der Prediger vor Lloyd-Jones in der Gemeinde, Westminster Chapel oder wie die hieß, ne? Und der Mann war nicht nur ein begnadeter Prediger, der hatte auch einige Söhne und die wurden alle zu Predigern. Es war so eine richtige Predigerfamilie, klassische Pastorenfamilie. Und in dieser Familie, na, alles Prediger, da war mal jemand eingeladen und die Person fragte, wer von euch ist eigentlich, welcher Morgan ist denn der größte Prediger? Und hat mit der Frage eigentlich erwartet, dass jetzt hier so ein Kampf am Küchentisch ausbricht und füreinander gekämpft wird, wer der beste Prediger ist oder vielleicht aus dem und nee, der ist es oder der ist es. Aber es kam eine sehr einfache, sehr einmütige Antwort. Beste Prediger unserer Familie, das ist Mama. Und das fand ich so cool, so ehrlich, so schön, dass in diesem Kontext sie sagen, dieser Wert daheim, was Mama und Papa einfach nur gelebt haben und gelehrt haben, gezeigt haben, ganz normal im Alltag, das hat mich geprägt. Na, wenn ihr darüber nachdenkt, im Alten Testament ist es ja quasi im Schma Israel verbunden, ne? In diesem Höre Israel, dass sie die Kinder mitnehmen sollen und ob sie daheim sind, an der Türschwelle, ob sie draußen sind, sollen sie ihnen zeigen und deutlich machen, da ist ein Gott, der ist anzubeten, der ist herrlich, in den Alltagsthemen deutlich zu machen. Weißt du, warum das so ist? Weil Gott es so schön geschaffen hat, oder? Ne? Also all diese Dinge, das ist in der ganzen Bibel verankert. Ich möchte ein letztes Beispiel dazu geben, das diesen Wert groß macht. Kleine Fangfrage. Mal gucken, ob ihr die Person erratet. Also, es gab da mal eine Person, auch tiefgläubige Mutter, ist aber selbst ein ziemlicher Draufgänger geworden, hat ein uneheliches Kind gezeugt, sich dann einer philosophischen Sekte angeschlossen, war ein richtiger Besserwisser, ist dann ein paar Jahre später zum Glauben gekommen und einer der größten Kirchenväter der Kirchengeschichte geworden. Wisst ihr, wer das war? Das war Aurelius Augustinus. Augustinus ist eine lange Zeit, ist viele Jahre Irrwege gegangen. Ne? Sektiererisch unterwegs, sehr freizügig gelebt, hat ein Kind gezeugt, wusste ich lange Zeit auch nicht. Der hat viel Mist gebaut. Und als er sich bekehrt hat, im Nachhinein sagt er, was fundamental in meinem Leben war, auch wenn ich viele Jahre in die Irre gegangen bin, ist das, was ich von Kindestagen an von meiner Mutter gehört habe. Und ich möchte es euch mal zitieren, was er schreibt. Schon als Knabe habe ich vom ewigen Leben vernommen, das uns versprochen worden ist durch die Erniedrigung des Herrn, unseres Gottes, der unserer Hoffart abstieg und bereits vom Schoße meiner Mutter an, deren Hoffnung ganz auf dich gerichtet war, wurde ich bereits mit dem Zeichen seines Kreuzes bezeichnet. Es gibt keinen Menschen, glaube ich, in der Kirchengeschichte, der mehr und höher über das Zeugnis seiner Mutter berichtet als Augustinus. Wenn ihr die Bekenntnisse von ihm liest, kapitelweise immer wieder, kommt er darauf zu sprechen, wie ihn noch im Alter als großer Prediger das eigentlich prägt, was er als kleines Kind daheim gesehen hat. Ernstliches Gebet. Wie die Mutter den zänkischen Vater erduldet hat und mit Sanftmut und Liebe dem begegnet ist, bis er, dann, ich meine auch, sich viele Jahre später, glaube ich, sogar noch bekehrt hat. Weiß ich jetzt gerade nicht sicher. Aber der Punkt ist der, Jüngerschaft ist etwas, was in der Gemeinde geschehen soll, aber Jüngerschaft ist auch etwas, was im Elternhaus geschehen soll. Und auch wenn du dich damit schwer tust, jetzt hier in der Gemeindegründung wirklich überall in der Jüngerschaft mit dabei zu sein, ihr alle seid Teil einer Familie, da könnt ihr euch nicht rausreden. Hoffentlich auch nicht in der Gemeinde. Und ich hoffe, dass ich euch hier zeigen konnte, das ist nur die Einleitung des Briefes. Was Paulus jetzt wirklich alles noch seinem Jünger weiter mitzuerzählen hat. Das könnt ihr daheim selbst nachlesen, wenn ihr den Brief einfach mal durchlest, die 4 Kapitel. Aber die Beziehung, die hier in den ersten Versen angedeutet wird, die macht uns deutlich, Paulus war das wichtig in seinem Leben und im Leben von Timotheus, was Jesus wichtig war, als er seine Jünger ausgesandt hat, zu Zeugen in der Welt, seiner Botschaft zu werden. Und ja, das ist mein Wunsch für euch als Gemeindegründung, dass ihr das von Anfang an als Vision in eurem Herzen tragt und so und nur so Gemeinde gründet. Und dann bin ich mir sicher, wer Christus so dienen will und wer Christus groß machen und verherrlichen will, der darf auch sehen, dass Christus ihn begleitet und den Dienst segnet. Das gilt auch für die Gemeindegründung in Leipzig. Amen.